Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Mein Name ist Martin Steiger. Das heutige Thema: Schutz von Kindern im digitalen Raum. Man könnte vielleicht auch sagen Kinderdatenschutz. Weil, zumindest nach meiner Vorstellung, wenn es um Kinder im digitalen Raum geht, geht es ja immer um Daten, dann sofort immer um Personendaten. Für das Thema habe ich zwei ausgewiesene Spezialistinnen heute als Gäste. Einerseits Jutta Oberlin, andererseits Sarah von Heuningen-Hüne. Jutta ist mir als Juristin bekannt, vor allem auch als Datenschutz-Crack. Hat schon unglaublich viel öffentlich sichtbar zum Datenschutz gemacht. Damals für Google geschafft. Ich habe gesehen, Jutta, unterdessen arbeitest du bei der Staatsanwaltschaft im Kanton Basel-Stadt. Du darfst aber auch unterrichten, publizieren, bist Mitglied in Beiräten. Also wirklich sehr aktiv. Und Sarah ist mir vor allem als Staatsanwältin im Kanton Thurgau bekannt gewesen. Du bist auch schon prominent Gast gewesen im Podcast vom Altkolleg Duri Bonin. Also wer dort mal nachhören will, der ganze strafrechtliche oder strafprozessuelle Fokus, zum Teil ein bisschen kontrovers, kann ich sehr empfehlen. Und aktuell machst du einen PhD an der Universität Zürich. Auch du tust publizieren und. Das kann man dann auch selber nachlesen, wenn man will. Aber ihr beide sind mir tatsächlich auch zum heutigen Thema eben aufgefallen, weil ihr viel zum Schutz von Kindern publiziert. Und das, glaube ich, fast immer gemeinsam. Jedenfalls herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute im Podcast dabei seid, dass ihr euch Zeit nehmt. Willkommen Sarah, willkommen Jutta.
Danke Martin, wir freuen uns, dass wir da sind.
Ja, wie steigen wir ein? Das ist ein riesiges Thema, viele Buzzwords. Mir kommt da so in Sinn irgendwie, ja, mal das halbe Strafrecht, oder? Irgendwie Extortion, Cyber-Grooming, Cyber-Mobbing, all die Cyber-Geschichten, irgendwie Darknet-Pädokriminalität. Aber vielleicht, wenn wir mit einem Thema einsteigen, wo auf den ersten Blick ein bisschen weniger düster ist, vielleicht ein bisschen einfacher zu behandeln ist. Sharenting kommt mir da in Sinn. Das Teilen von Bildern von Kindern, von den Eltern. Wenn wir mit dem einsteigen?
Ich finde, das ist ein sehr guter Einstieg, weil dort führen am Schluss auch viele Fäden eigentlich wieder zusammen. Und gleichzeitig ist es auch der Einstieg, wie Jutta und ich eigentlich in die Thematik reingekommen sind. Und zwar ziemlich einfach über Social Media. Und es ist uns einfach aufgefallen, ich glaube auch im Zuge von dem, dass wir selber kleine Kinder hatten, wo wir natürlich selber auch die herzigsten gefunden haben. Und uns aufgefallen ist in dem Kontext, dass sehr viele Leute, gerade auf Social Media, Facebook, Instagram und so weiter, massiv Bilder teilen von Kindern und das zum Teil auch aus kommerziellen Interessen. Also schon fast eben so im Momfluencer, Kidfluencer-Bereich. Und da haben wir uns wirklich angefangen zu fragen, was das eigentlich für rechtliche Implikationen hat. Also welche Rechtsgebiete das berührt, das Phänomen vom Sharenting. Und sind dann wirklich drauf gekommen, dass das extrem grosse Auswirkungen hat, aber eben auch sehr viel Rechtsbereich berührt. Das eben, du hast schon erwähnt, Strafrecht, aber eben auch Zivilrecht, also Recht am eigenen Bild. Der Datenschutz ist ein riesen Thema. Es hat aber auch noch arbeitsrechtliche Implikationen. Also es ist wirklich sehr, sehr breit. Und dadurch haben wir eigentlich uns angefangen, mit dem Thema zu befassen. Und so ist auch die erste grosse Publikation stand gekommen, nämlich ein Leitartikel in der SJZ, wo wir das wirklich aus allen rechtlichen Perspektiven angeschaut haben, das Thema.
Wenn ich mir das jetzt überlege, vielleicht auch aus älterer Sicht, ja, dürfen Eltern überhaupt Bilder von ihren Kindern teilen? Ich frage natürlich auch, die Kinder können sich ja häufig ja gar nicht wehren. Also da haben ja die Eltern auch verantwortlich letztlich. Sie müssen das selber entscheiden, letztlich vielleicht auch für ihre Kinder einwilligen. Dürfen sie das?
Das ist eine ganz spannende Frage, Martin. Da haben wir uns auch mit beschäftigt. Und zwar haben wir uns erstmal angeguckt, wir haben urteilsfähige und urteilsunfähige Personen oder Minderjährige unterschieden. Und wir kamen klar zu dem Schluss, dass urteilsfähige Personen, dass die selber entscheiden dürfen, dass die gefragt werden müssen. Und dass dann eben abgewartet werden muss, ob sie es möchten oder nicht. Das Problem ist in der Praxis, ich glaube nicht, dass das gang und gäbe ist, dass Eltern auch ab der Urteilsfähigkeit ihre Kinder fragen, ob sie das möchten. Die veröffentlichen einfach. Trotzdem denken wir, dass eben urteilsfähige Kinder, die könnten noch Nein sagen, auch wenn sie es im Nachhinein sehen. Viele benutzen schon Social Media. Also ich glaube, dass es in der Praxis auch, es ist logisch, dass die Kinder vielleicht auch widersprechen können, dass die Eltern es vielleicht runternehmen, je nach Einsicht der Eltern. Das ist ja das nächste Problem, die Einsicht. und auch dieses Risikobewusstsein der Eltern. Da würde ich aber nachher noch kurz zu Ausführungen machen. Und dann haben wir uns die urteilsunfähigen Kinder angeguckt, die wirklich gar keine Chance haben, die es weder mitbekommen wahrscheinlich noch irgendwie gefragt werden. Macht ja auch keinen Sinn. Also ich kann ja nicht ein einjähriges, zweijähriges Kind fragen. Und dann haben wir uns angeschaut, wie kann man das irgendwie juristisch einordnen? Also wie ist denn das? Weil die Eltern, die sorgeberechtigten Eltern dürfen ja generell über die Kinder entscheiden. Also alles, was in die Richtung Erziehung geht, wie möchte ich mein Kind erziehen und so weiter und so fort. Oder auch medizinische Eingriffe. Aber es muss sich einfach immer oder es muss immer am Kindeswohl gemessen werden. Da haben wir uns entlang gehangelt, am Kindeswohl. Und da haben wir einfach gesehen, entspricht es dem Kindeswohl, dass zum Beispiel von einem vierjährigen Kind jetzt am laufenden Band oder auch wenn es nur ab und zu ist, Kinderbilder hochgeladen werden. Und wir kamen da wirklich zum Entschluss, dass es eigentlich überhaupt nicht dem Kindeswohl entspricht, weil es birgt ja auch Risiken. Und da machen sich eben die wenigsten Gedanken. Also ein großes Risiko, was einem erst nach wirklich ein bisschen längerem Überlegen kommt, ist Dritte, also die gar nicht mit der Familie irgendwie in Kontakt stehen, können zum Beispiel, wenn das Profil öffentlich ist oder Personen einfach Freunde in das Profil reinlassen oder annehmen, was ja wirklich gang und gäbe ist, muss man ja wirklich zugeben, habe ich selber auch schon gemacht. Also ich kannte nicht alle Leute in meiner Freundesliste. Und das sind Dritte, die wissen dann über ein Kind relativ viel, über die ganze Familie, aber auch über das Kind. Die wissen teilweise, wo wohnt das Kind, wie sieht das Zimmer aus, mit was spielt das Kind am liebsten, was sind die Interessen. Und das ist natürlich jetzt für einen potenziellen Täter, also jetzt sehen wir mal wirklich die größte Problematik, das größte Risiko, dass ein Kind zum Beispiel nach dem Kindergarten abgefangen wird, dass das Kind mit Informationen schon so abgeholt werden kann, also auf einer Vertrauensbasis gesagt werden kann, hey, deine Mama, die Jutta oder die Sarah, die ist gerade im Krankenhaus mit deinem Papi, aber ich kann dir helfen, ich bringe dich da jetzt hin, deine Oma ist auch schon da und dann sagt er noch den Namen der Oma und ich weiß ja auch, wo du wohnst, wir können dann vorher noch schnell deinen Lieblingsteddy, den Bruno abholen oder wie auch immer der heißen mag. Da machen sich eben ganz wenige Gedanken oder auch diese Perspektive, ist es den Kindern vielleicht später mal peinlich? Also ich habe schon Personen gesehen, die haben Kinder auf der Toilette gepostet, wenn es das erste Mal aufs Töpfchen gegangen ist. Also da stellen sich mir alle Nackenhaare hoch. Bei anderen Personen mag das süß sein, so ein digitales Fotoalbum. Also wir finden, dass es nicht dem Kindeswohl entspricht und dass man da wirklich das eigene Interesse zurückstellen muss, dem Kindeswohl zuliebe und dem Interessen des Kindes zuliebe.
Ja, wir haben eben da eigentlich auch nach dem ZGB einen ganz klaren Interessenkonflikt, oder? Weil die Frage ist, kann ich überhaupt eine gültige Vertretung vornehmen, wenn ich selber im Interessenkonflikt stehe? Oder ich entscheide für mein Kind, was ich muss bei einem urteilsunfähigen Kind, aber habe selber ein dermassen Eigeninteressen im Spiel. Also es gibt analoge Entscheide aus der Medizin, oder? Wenn es zum Beispiel darum geht, mit Entscheidungen, medizinische Entscheidungen zu treffen, wo zum Beispiel das andere liebliche Kind davon profitiert. Oder die Frage ist einfach, inwieweit in solchen Fällen die elterliche Vertretungsmacht überhaupt noch gegeben sein soll. Und wir sind eben zum Schluss gekommen, sie ist eigentlich nicht mehr gültig auszuführen.
Was sind denn da die Stufen? Wenn man jetzt vom Recht am eigenen Bild redet, fängt es eigentlich schon beim Fotografieren und Filmen überhaupt an. Natürlich ein Thema, das im Alltag häufig übersprungen wird, auch bei erwachsenen Personen. Und eben das andere ist dann die Verwendung. Und Jutta, da haben wir jetzt auch eine ganze Bandbreite gehabt. Da ist auch etwas gehabt, was ich würde sagen, als Kontrollverlust. Also eben ist später vielleicht mal peinlich. Wir sind aber auch gerade in den strafbaren Bereich reingekommen. Ich habe mir dann aber auch überlegt, bei Kindern und dann eben auch halt Jugendlichen, wo da selber könnt einwilligen, selber können entscheiden, wo man kann auch sinnvoll fragen, wie ist das denn dort? Also ist das so der Klassiker, wenn man ins Datenschutzrecht schaut, aber das ist auch sonst ein rechtlicher Grundsatz. Einwilligungen sollen ja freiwillig und informiert erfolgen. Also informiert über was? Oder Freiwilligkeit gegenüber den Eltern, da ist vielleicht eine Erwartungshaltung rum. Also selbst wenn Eltern jetzt alles richtig machen, versuchen zu fragen und so weiter, kann das überhaupt funktionieren?
Ja, also ich glaube, das ganz große Problem, wir sind da in einem juristischen Feld, was aber auch eine Lebensrealität darstellt. Also unser Leben ist digitaler geworden und du hast zu Anfang gesagt, ob das schon eine Problematik sei, wenn man überhaupt ein Foto vom Kind macht und das dann theoretisch, das speichert sich ja an den meisten Mobiltelefonen, dann auf der Cloud? Und ich finde, da muss man auch so ein bisschen nahe bei der Realität bleiben. Wie sieht denn unsere Realität aus? Also es ist alles sehr digital geworden. Wir machen ständig, also ich mache auch ständig Fotos von meinen Kindern. Ich poste die nirgends, aber die sind auf meinem iPhone, die sind auch teilweise in meiner Cloud. Ich frage da jetzt nicht explizit mein einjähriges oder mein fünfjähriges Kind. Nee, das tue ich nicht, aber ich poste die Bilder nirgends. Und ich finde, Fragen bei einem einfachen Foto kann man, vor allem wenn es irgendwie in einer, also wenn es jetzt in der Badewanne ist, manchmal, wenn alle Geschwister in der Badewanne sitzen, ist es ja auch lustig. Natürlich, also nicht explizite Fotografie, aber mal einen Schnappschuss davon zu machen. Dann würde ich fragen, vor allem die älteren Kinder, ist es jetzt ein ganz normales Alltagsfoto? Natürlich nicht. Und da rutschen wir jetzt auch ins Recht am eigenen Bild rein. Das ist ja auch die Thematik, wenn ich ein Bild im öffentlichen Raum mache. Beispielsweise, ich stehe jetzt in Zürich irgendwo auf der Bahnhofstraße und ich mache ein Foto von der Sarah und es laufen rechts und links Personen dran vorbei. Dann ist ja auch, wer ist im Fokus? Ne? Da wird ja auch dann auf den Fokus abgestellt. Ne? Also ich kann ja nicht, die Lebensrealität ist ja nicht, dass ich jetzt die Sarah da hinstelle und allen anderen Personen eine Absperrung mache und sage, keiner darf durchlaufen. Das ist ja auch nicht lebensnah. Theoretisch, wenn ich das Bild posten würde und es wären rechts und links Personen und ich würde das Bild dann auf Facebook oder auf Instagram posten, wäre es ja theoretisch wirklich eine Verletzung des Rechts am eigenen Bildes. Ne? Aber man stellt ja dann wirklich auf den Fokus der Person ab. Anders verhält sich, das hatten wir auch in der Publikation uns angeschaut, wie es ist, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Sarah ein Bild machen würde auf der Reeperbahn. Nehmen wir mal das Beispiel. Und es würde gerade eine Person, die man sehr gut erkennt, also recht scharfes Bild, und man würde eine Person erkennen, die gerade in ein Bordell zum Beispiel reinläuft oder in eine Stripbar. Da verhält sich dann natürlich anders. Ne? Da habe ich eine Person, da habe ich das schutzwürdige Interesse dieser Person. Und ich finde, dann ist es eine Verletzung des Rechts am eigenen Bildes, auch wenn die Sarah im Fokus steht. Ich glaube, da muss man immer so ein bisschen, wie alles bei der Juristerei, ne? Man muss das komplette Bild sich angucken, beziehungsweise den kompletten Kontext eines Bildes. Du hast noch die Freiwilligkeit angesprochen, das ist ja ein Riesenthema, ne? Im Datenschutzgesetz, aber auch jetzt im Zivilrecht. Ja, freiwillig ist es natürlich nicht, also glaube ich jetzt. Wenn ich ein Kind frage, in einer ist ja oft auch noch eine Drucksituation, es ist beispielsweise ein Geburtstag, alle stehen drumherum, darf ich das Bild veröffentlichen? Also ich glaube, nehmen wir jetzt einen 14-Jährigen, also ein urteilsfähiges Kind, also es braucht schon viel für einen 14-Jährigen, dann zu sagen, nee, auf keinen Fall posten. Also die Freiwilligkeit, die sehe ich überhaupt nicht. Je nach Frageart, also wenn ich ein Kind jetzt alleine frage, one-to-one, ist es was anderes, aber jetzt in so einer Drucksituation, ja, also ich glaube, die Freiwilligkeit ist eben auch nicht gegeben. Also es ist ein so ein komplexes Thema. Sarah, möchtest du übernehmen einmal da bei der Freiwilligkeit?
Nein, also ich sehe es genauso. Also es ist ja, wie mit allem in Sachen Einwilligung, ist halt, muss es halt eine informierte Einwilligung sein und da sind wir auch relativ schnell in einem Bereich, wo es ja gar nicht mehr abschätzbar ist. Also es ist ja für uns auch schon kaum abschätzbar, was mit unseren Daten passiert. Das hätte man sich vor 10 Jahren nicht vorstellen können, an welchem Punkt wir jetzt stehen. Das ist einfach, da muss man einfach realistisch sein, was für Kinder, aber auch noch Jugendliche, was überhaupt für sie realistisch abschätzbar ist.
Ich finde auch, gerade dieses Informierte, ich sehe das wie bei einem schwierigen medizinischen Eingriff, kann jetzt ein urteilsfähiges Kind mit 14 überhaupt verstehen, was das bedeutet, wenn ich jetzt als Mutter ein Bild in einer zum Beispiel peinlichen Pose poste? Das versteht ein Kind ja noch gar nicht. Erstens, wer hat Zugriff? Das gehört ja auch zu einer informierten Einwilligkeit. Wer betrachtet dieses Bild? Also wer kann diese Daten verarbeiten? Eine andere Problematik ist ja, verstehen überhaupt die Eltern die Problematik des Postens? Also verstehen die Eltern, dass das Bild jederzeit, dass davon ein Screenshot gemacht werden kann, dass das im Darknet enden kann, dass das Bild dritten Personen zugänglich gemacht werden kann, dass das Bild modifiziert werden kann, zum Beispiel mit Deepfakes. Das ist ja ein Riesenthema, Videos und Bilder, die mit Deepfake-Technologien, also mit KI, modifiziert werden. Ist auch ein ganz spannendes Thema. Vielleicht können wir da später noch dazu kommen. Ja, also das ist eben der Punkt von einer Einwilligung, die wirklich alle Informationen beinhaltet, die es braucht, dass man die Auswirkungen und die Konsequenzen vor allem verstehen kann. Und dass die Tragweite natürlich so weit ist, das versteht jemand vom Fach überhaupt gar nicht, dass er die geben könnte oder erteilen könnte.
Jetzt bei diesen Bildern, ich versuche euch gerne zu unterscheiden, auch um das ein bisschen handhabbar machen in der Praxis. Also für mich ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Unterschied, ob man Bilder so in einem geschlossenen Rahmen teilt. Das wäre für mich ganz klassisch das Messaging, das Instant-Messaging. Sind ja häufig verschlüsselte Dienste und man kontrolliert mal in erster Linie sehr gut, wer ist dabei. Also sagen wir so eine Familien-Chat-Gruppe oder so, wo es gibt. Also wie ich in die Fortsetzung, früher hat man sich halt vielleicht getroffen und das Fotoalbum zusammen angeschaut oder man hat Fotos ausdrucken, entwickeln lassen und der Verwandtschaft geschickt. Und heute macht man es halt über das entsprechende Album oder über eine Teilen-Funktion. Also das mal das eine und das andere dann eben die Social-Media-Dimension, wo ich zum Beispiel auch recht misstrauisch bin, was so Kontrollfunktionen betrifft. Also nehmen wir solche Oldschool-Social-Media, Facebook, da könntest du ja theoretisch das auch sehr genau einstellen. Muss ja nicht nur Friends sein oder so, da könntest du auch personenbezogenen Zugriff geben, aber ich traue dem einfach nicht ganz. Also was dann einfach dann später passiert, oder vielleicht funktioniert die Zugangsbeschränkung mal nicht mehr. Und das haben wir ein KI-Training, also alle, die Daten haben, tun gerne damit ihre KI-Modelle trainieren, bis dann hier eben zur Inszenierung. Ich meine, ich kenne auch so Accounts, die werden auch reingespült, zum Beispiel, wenn man TikTok nutzt. Da gibt's ganz viele, also ich herzige Kinder, wo da aber sichtbar inszeniert werden, wo dann immer so ein bisschen, ja, es ist so ein grenzwertig, wenn man es sieht.
Also einerseits die technologische Komponente, die du erwähnt hast, klar, also da sollte man Skepsis walten lassen, gar keine Frage. Aber auch diese Gefahr, die von Personen ausgeht, also gerade dieses Duplizieren und Weiterschicken. Also selbst wenn ich es jetzt in einer Gruppe teile, jetzt eine kleinere Gruppe von 10 Personen, erstens, wie sehr kann ich den anderen Personen vertrauen? Wie explizit sind die Bilder? Also was ich jetzt immer gerne bei WhatsApp mache, sind ganz normale Bilder verschicken. Also ich schicke mal der Sarah ein Bild von irgendeinem Tennisturnier von meinem Kind. So, ja, sehe ich jetzt nichts dabei. Also klar kann man auch Probleme sehen, man kann überall Probleme sehen, aber da muss man ja wirklich mal so die Lebensrealität sehen. Ne? Da sehe ich kein Problem. Wo ich einfach Probleme sehe, sind Gruppen, wo ich nicht alle Personen kenne. Vor allem Facebook-Profile, kann aber auch eben in Gruppen sein, wie WhatsApp-Gruppen. Gerade WhatsApp-Gruppen in Klassen, also was Kinder oder Minderjährige eben selbst tun, die schicken sich Bilder in Klassenchats weiter. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Also die schicken sich auch sehr explizite Bilder teilweise weiter, ja, die ihnen nicht nur peinlich sind, sondern die auch wirklich, da kann die Sarah später noch was dazu sagen, in eine kinderpornografische Richtung gehen oder teilweise auch wirklich kinderpornografisches Material, also strafrechtlich relevantes Material darstellen. Aber eine große Problematik sehe ich tatsächlich, wenn man das auf irgendeinem Facebook-Profil postet, bei dem man sich nicht ganz sicher ist. Oder also ich habe bei meinem Facebook-Profil die Übersicht verloren. Wen hatte ich mal geedit, aussortieren bei so vielen Freunden in Anführungsstrichen, die gar nicht meine Freunde sind, macht keinen Sinn. Ich habe es einfach gelöscht, das Facebook-Profil. Habe jetzt ein Instagram-Profil, da kenne ich tatsächlich alle Personen, die bei mir in dieser Freundesliste sind. Aber ich würde trotzdem nichts teilen, weil es sind Personen, mit denen habe ich teilweise seit 1, 2, 3 Jahren keinen Kontakt mehr oder nur über Instagram-Kontakt und gar keinen persönlichen Kontakt. Ja, ich glaube, da muss man auch immer abwägen, wie teile ich das. Wo ich es wirklich überhaupt nicht mehr sehe, und ich glaube, da kann ich auch für Sarah sprechen, sind die kommerzialisierten Profile. Also diese Sharenting-Profile, da wird mit Geld verdient. Das sind also wahrscheinlich größtenteils nur Personen, die diese Familie nicht persönlich kennen. Also die machen das zu kommerziellen Zwecken und das steht auch gar nicht im Vordergrund, dass man die Personen irgendwie kennen möchte, muss oder also da darf eigentlich gar kein Vertrauen sein. Trotzdem teilen genau diese Familienblogger Bilder, die sind noch nicht im strafrechtlich relevanten Bereich, können aber trotzdem im Darknet auftauchen. Zum Beispiel, was wir bei unserer Recherche für diesen SJZ-Artikel rausgefunden haben, für Pädophile sind zum Beispiel ganz banale Alltagssituationen sehr erregend, also sexuell erregend, wie beispielsweise ein Kind mit einer Banane in der Hand. Da kommen wir ja gar nicht drauf. Und da gibt es wahrscheinlich noch hunderte Beispiele, da kommen wir jetzt gerade gar nicht drauf. Das kennen wir jetzt, das haben wir gelesen. Andere Positionen oder andere Situationen, die kennen wir nicht, die posten wir dann wahrscheinlich trotzdem, beziehungsweise diese Familienblogger, und die sind unglaublich sexuell stimulierend für diese Personengruppe. Und die landen dann im Dark Web, die landen noch nicht mehr im Dark Web, die werden teilweise auch verlinkt, also beispielsweise gibt es Timestamps unter zum Beispiel YouTube-Videos, die dann besagen, schaut euch Minute 2:39 an und da ist dann genau eben zum Beispiel dieses Kind mit der Banane oder da ist zum Beispiel ein Kind im Badeanzug, was dann auch wahrscheinlich für diese Personengruppe sehr erregend ist. Und das ist genau das Problem. Wir können es eben gar nicht abschätzen, was erregend ist. Und das bei Familienbloggern, die ihren kompletten Alltag kommentieren oder posten und die dritten Personen miterleben lassen, dass da solche Situationen dabei sind, ist für uns jetzt glasklar. Und ja, das ist ein Punkt, warum wir auch so dagegen sind.
Also ich würde da eigentlich als Faustregel einfach empfehlen, dass wenn man nicht das Familienalbum, wie du es vorher schon angetönt hast, Martin, wenn man das nicht in die Hand drücken würde, wieso sollte man so einer Person dann ein digitales Fotoalbum in die Hand geben? Das würde ich einfach gar nicht machen. Und eben, wie auch Jutta angetönt hat, oder der Personenkreis ist eben auch bei einem geschlossenen Profil auf den sozialen Medien viel grösser, als man denkt. Und da sind Leute dabei, wo ich zum Beispiel die Kinder noch nie in der Realität gesehen habe. Ich weiss aber ganz genau, wie die aussehen. Und das heisst, ich stehe ja den Personen, die die Kinderbilder teilen, offenbar ja nicht so nahe. Sonst würde ich ja die Kinder kennen. Und das ist einfach so ein bisschen, also das geratet halt relativ schnell aus dem Ruder. Also ich habe vielleicht 10-12 Personen, wo ich auf WhatsApp Kinderbilder schicke. Das ist mein engstes Umfeld. Ich würde es jetzt nicht viel weiter rausgehen lassen, aus den Gründen, die Jutta gesagt hat. Und ich glaube, da hat man eine recht gute Guideline, wenn man sich einfach an das hält mit dem Fotoalbum.
Haben dir Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.